habe. Ich hatte eine Helferin von oben, vielleicht war es meine Oma, die kurze Zeit vorhin verstorben ist.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business-Podcasts, die SWZ trifft. Ich bin diesmal bei einer Branchenkollegin zu Gast, sozusagen von Medienmann zu Medienfrau, und zwar bei Verena Blieger, der Direktorin des Wochenmagazins FF. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Verena, willkommen in unserem Podcast und danke für die Zeit.
Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, heute mal auf der anderen Seite zu stehen.
Wir duzen uns, weil wir uns schon ewig kennen, und deswegen wollen wir uns auch jetzt im Podcast nicht groß verstellen und bleiben beim Du. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich kurz erzählen, wer Verena Blieger überhaupt ist. Viele von Ihnen kennen sie ja wahrscheinlich, haben sie irgendwo bei einer Moderation erlebt. Verena Blieger ist am Kurnhof südlich von Brixen aufgewachsen und sie wollte ursprünglich Grundschullehrerin werden. Sie hat dann die Matura am Pädagogischen Gymnasium in Brixen abgelegt und Politikwissenschaften in Innsbruck studiert. Ein Praktikum bei der Neuen Südtiroler Tageszeitung weckte ihr Interesse für den Journalismus. In der Folge arbeitete sie für mehrere Magazine in München und nach ihrer Rückkehr nach Südtirol wurde sie Nachrichtensprecherin beim Fernsehsender SDF, leitete das Südtirol-Panorama, machte sich als Moderatorin und Journalistin selbstständig und wurde schließlich vor 4 Jahren Direktorin des Wochenmagazins FF. Und über all diese beruflichen Stationen, über ihr kurzes Intermezzo als Gastwirtin, über Frauen in Führungspositionen und darüber, wie man sich ein so großes Netzwerk aufbaut, wie Verena Blieger es hat, darüber wollen wir nun mit ihr reden. Aber zunächst, Verena, eine Frage, die praktisch aufgelegt ist. Was macht eine FF-Direktorin überhaupt den ganzen Tag? Ihr habt ja einen Chefredakteur, ihr habt eine Geschäftsführung und ihr habt eine Direktorin. Was macht die Verena?
Genau, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, kurz formuliert, Mädchen für alles, nein. Wir haben, wie du es angesprochen hast, wir haben einen Chefredakteur bei der FF, Georg Mayer, und wir haben eine wahnsinnig tolle Redaktion, die extrem eigenverantwortlich arbeitet. Wir haben eine Geschäftsführung mit Philipp Frasnelli und mit Raphael Biechler. Und ich trage als Direktorin die presserechtliche Verantwortung für das Wochenmagazin FF, für das sich ja redaktionell Georg Mayer als Chefredakteur verantwortlich zeigt. Ich trage die presserechtliche Verantwortung, spreche aber natürlich mit, spreche mich mit den Redakteurinnen und Redakteuren und mit dem Chefredakteur ab und bin so das Bindeglied auch zur Geschäftsführung. Zu meinen eigentlichen Aufgaben zählt vor allem die Gesamtverantwortung. Das heißt, wir haben ja in der FF sehr viele Magazine, das Wirtschaftsmagazin Südtirol Panorama, dann Architektur und Wohnen, Bauden, insgesamt erscheinen diese Magazine 4-mal pro Jahr. Dann haben wir verschiedene Specials, Spezials im Heft, Extra-Magazine. Aber vor allem ist es meine Aufgabe, und dafür haben mich die Eigentümer vor 4,5 Jahren auch zur FF geholt, beziehungsweise haben mich gefragt, ob ich Lust habe, diese Aufgabe zu übernehmen, ist rund um das Donnerstagsheft eine Marke aufzubauen, beziehungsweise die Marke zu stärken, der FF mehr Sichtbarkeit zu machen und zu geben. Und das machen wir nun seit 4 Jahren, unter anderem zum Beispiel mit unserem Veranstaltungsformat, den FF Talks, oder mit einem Podcast, den wir seit Anfang des Jahres haben, natürlich mit unseren Social-Media-Kanälen und es steht noch einiges an.
Blicken wir ein paar Jährchen zurück. Du hast Politikwissenschaften studiert und es heißt, die Begeisterung hätte der Opa geweckt. Stimmt das?
Das stimmt absolut. Mein Opa, der leider vor 2 Jahren verstorben ist, ich bin mit ihm, also das heißt, meine Mutter und ich sind auf dem Hof aufgewachsen, wo unsere Großeltern gelebt haben. Und unser Opa, der hat einfach jeden Tag, wie selbstverständlich, ab 17:30 alle verschiedenen Nachrichtenformate sich angesehen. Und für mich gehörte das als Selbstverständlichkeit dazu. Und ich hatte dieses natürliche Interesse auch schon in der Grundschule. Mich interessierten brennend die Landtagsergebnisse. Ich wusste, welcher Landtagsabgeordnete wie viele Stimmen erhalten hat. Das hat mich einfach brennend interessiert, schon immer.
Und du hast da mit dem Opa praktisch politisiert?
Politisiert? Nicht wirklich. Wir haben uns das einfach zusammen angesehen. Und nachdem er einen so kräftigen Medienkonsum hatte, Nachrichtenkonsum hatte und dieses Interesse, ging das bei mir einfach mit.
Ist damals nur die Passion für die Politik entstanden oder schon damals auch die Passion für das Mediengeschäft?
Ich glaube schon für das Mediengeschäft. Mir war das nur die ersten Jahre nicht wirklich bewusst. Sobald mir dann aber bewusst wurde, dass Grundschullehrerin nichts für mich ist, und das war im Laufe der Oberschule, vor allem als ich das erste Praktikum, die erste Hospitanz gemacht habe, da habe ich einfach gesehen, das ist nichts für mich. Und da war für mich klar, ja natürlich, ich gehe in den Journalismus. Das ist das, was mich brennend interessiert, schon immer interessiert hat.
Also wir haben es angesprochen, diese Hospitanz bei der Tageszeitung. Und dann bist du im Ausland gewesen, in München. Du hast für die Zeitschriften Freundin und Bunte gearbeitet, für die Münchner Abendzeitung, für das Magazin Celebrity. Was ist dir aus dieser Zeit im Ausland in Erinnerung geblieben?
Ich hatte das Glück, in München eine wirklich sehr tolle Ausbildung zu genießen, also nach meinem Studium der Politikwissenschaft ein Volontariat. Und das heißt ein Volontariat bei Burda, immer in Kombination mit einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Das heißt, ich habe einfach das Handwerk von null auf noch einmal gelernt. Und das habe ich vor allem mitgenommen. Und damit kann ich natürlich heute auch sehr viel besser Praktikantinnen und Praktikanten verstehen und habe hier vielleicht auch einen anderen Zugang, dass man Praktikanten und Praktikantinnen nicht sofort eine Titelgeschichte oder einen großen Artikel, ein Porträt schreiben lässt, sondern ganz klein beginnen lässt und einen Artikel x-mal redigiert, x-mal bearbeitet, überarbeitet, so wie ich es in München bei diesen Magazinen auch gelernt habe. Das war wirklich so ein kleiner Artikel, 500 Zeichen lang. Da konnte es ruhig sein, dass man eine Woche daran gearbeitet hat oder auch länger und dass er von verschiedensten Textchefinnen abgesegnet wurde bzw. zurückgeschmissen wurde. Und das habe ich mitgenommen, vor allem aber auch wahnsinnig tolle Chefredakteurinnen, Patricia Riekel damals bei Bunte, Ulrike Zeitlinger bei der Freundin, Petra Winter bei Celebrity, das waren so taffe Frauen. Diese Redaktionssitzungen, die sind mir so in Erinnerung geblieben. Die waren eine Mischung aus Charme, Strenge und eben sie haben viel abverlangt, den Redakteurinnen und Redakteuren.
Auf Frauen in Führungspositionen kommen wir dann auch noch zurück, aber zunächst, du hast also in der schreibenden Zunft begonnen. Wann hast du eigentlich für dich entdeckt, dass du dich auf der Bühne auch als Moderatorin so wohlfühlst?
Christian, interessanterweise war das deine Kollegin, deine damalige Kollegin, also Evelyn Kirchmeier, die damals bei der SWZ gearbeitet hat als
Redakteurin. Die heutige Markas-Generaldirektorin.
Genau, heute Markas-Generaldirektorin. Und Evelyn hatte einen Auftrag für eine Moderation, konnte ihn nicht wahrnehmen aus zeitlichen Gründen und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Moderation zu übernehmen. Es war ein Auftrag der Raiffeisen Landesbank für eine Moderation in Bruneck. Und ich habe das dann übernommen und erst meinte ich zu ihr, boah, ich weiß nicht. Und sie hat mich ermutigt und ich habe es gemacht. Und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht von Beginn an. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Du moderierst ja bis heute immer noch, du hast gesagt, die FF-Talks zum Beispiel. Was gefällt dir daran, auf der Bühne zu stehen?
Ich finde es einfach schön, auf der Bühne Leute zu interviewen, Menschen auf die Bühne zu holen, ihnen eine Sichtbarkeit zu geben und etwas aus ihnen rauszuholen. Auch die Persönlichkeit dahinter zu erkennen und das macht schon den Reiz aus.
Und das Publikum, das man spürt, im Gegensatz zum Printprodukt, da spürt man ja nichts. Ist das auch etwas, was auf der Bühne dir etwas gibt?
Wahnsinnig viel. Also das gibt mir wirklich sehr viel. Einfach diesen Kontakt zum Publikum. Man sieht ja sofort, langweilt man jetzt das Publikum? Sollte man jetzt besser zum Ende kommen? Sollte man jetzt besser die Veranstaltung beenden beziehungsweise das Interview frühzeitig abbrechen? Denn man merkt einfach dieses Gefühl im Publikum, dass das Publikum unruhig wird. Oder man merkt auch, dass das Publikum wahnsinnig konzentriert ist. Dann weiß man, man ist in einem guten Drive und man kann auch noch gut weiter moderieren und dem Publikum gefällt's. Aber das ist natürlich auch eine große Herausforderung, denn man lässt sich vom Publikum auch sehr schnell rausbringen. Das heißt, wenn man eine Mimik, eine Gestik im Publikum sieht und wenn man sich auf eine Person, vor allem die man vielleicht kennt, konzentriert und man sieht, boah, der sieht jetzt auf sein Smartphone oder der blättert in einer Broschüre oder der duschelt vor allem, dann kann man das sehr, sehr schnell auf sich selbst beziehen. Und ich hatte vor allem zu Beginn oft dann dieses Gefühl, ich habe jetzt einen Fehler gemacht oder ich langweile das Publikum. Und das muss man lernen, wegzulegen.
Apropos Lernen, in unserem Podcast geht es auch immer um Learnings. Wir wollen etwas mitgeben und deswegen stelle ich dir die Frage, es gibt sehr viele Menschen, die nicht so gerne auf der Bühne stehen, für die es ein Horror ist, vielleicht auch eine Rede zu halten. Gib ihnen doch ein paar Tipps. Oder welche Tipps gibt es denn für sie, dass sie sich auf der Bühne doch ein bisschen wohler fühlen? Oder geht das nicht?
Doch, das geht absolut. Ich finde, auf der Bühne zu stehen bzw. zu moderieren, eine Moderation, das ist Handwerk pur. Das heißt, Vorbereitung ist alles, Vorbereitung ist das A und O. Man muss sich einfach inhaltlich total sicher sein. Vorgespräche sind extrem wichtig. Dann niederschreiben. Niemand verlangt, dass jemand eine flotte Rede so aus dem Stegreif hält. Die Rede niederschreiben, beziehungsweise die Moderation niederschreiben, auch am Abend zuvor aufsagen. Dann, was ganz wichtig ist, am Tag der Veranstaltung, wenn noch niemand im Raum ist, wenn noch niemand im Saal ist, kurz auf die Bühne gehen, kurz also wirklich einen guten Stand finden, sich vorstellen, hier sitzt jetzt in Kürze das Publikum, einen technischen Check machen, das ist wahnsinnig wichtig, die Technik, die ist so enorm wichtig, man kann noch so gut moderieren, wenn die Technik nicht passt, dann ist alles dahin. Also die Headsets bzw. das Mikro testen, dann, was ich immer mache, so 10 Minuten vor der Begrüßung mich noch einmal kurz zurückziehen, also wirklich versuchen, in mich zu gehen und die Moderation, vor allem die Begrüßung, noch einmal kurz so halblaut aufsagen. Da fühle ich mich einfach sicher. Und sobald es dann losgeht, versuche ich einfach, die Begrüßung so gut wie möglich zu machen. Wenn man einmal gut begrüßt hat, dann das ist einfach die halbe Miete. Und das Publikum erstmal nicht so, also nicht so schnell auf das Publikum zu konzentrieren. Erst wenn man dann die Begrüßung, wenn die funktioniert hat, dann kann man auch mit dem Publikum in Kontakt treten. Und wie vorhin bereits erklärt, das zieht sich dann über die gesamte Moderation durch und dann kann man das Publikum auch sehr gut deuten.
Sehr interessant. Wir lernen, was da so leicht und locker daherkommt. Das ist harte Arbeit. Das sagen ja auch andere Moderatoren und Moderatorinnen. Also eben, es ist immer viel Handwerk dabei, wie Absolut. Du es gesagt hast. Zu einem ganz anderen Thema. Du warst Gastwirtin. Du hast das Bistro Humus in der Bozener Altstadt vor vielen Jahren miteröffnet. Erzähl doch darüber.
Ja, das war eine Etappe in meinem Leben, die so ein bisschen für mich spricht. Also, dass mir einfach im Leben schnell langweilig wird und ich immer wieder neue Herausforderungen brauche. Und das war aber nicht eine sehr einfache Erfahrung auch, das muss ich auch dazu sagen. Ich war damals ja für 3,5 Jahre verantwortlich für das Wirtschaftsmagazin Südtirol Panorama. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und trotzdem hatte ich immer diesen Traum, jedes Mal, wenn ich durch die Bozener Altstadt gegangen bin, boah, hier möchte ich irgendwann mal einen Gastrobetrieb eröffnen. Und ja, es gab dann einen Zufall, dass ich 2 Herren kennengelernt habe, die dieselbe Idee, die ich im Kopf hatte, gerade dabei waren zu verwirklichen und die mich dann ins Boot geholt haben. Und leider war es dann, also wir haben es eröffnet und wir haben es mit sehr viel Erfolg eröffnet, also die Eröffnungsfeier, die war noch ein voller Erfolg mit 600 Gästen, das ist ja auch genau das, was mir liegt, also das Einrichten beziehungsweise eben so eine Eröffnung zu schmeißen, aber dann das Führen selbst, mir hat dann auch wahnsinnig der Journalismus gefehlt. Ich habe mich dann in einer Situation wiedergefunden, wo ich mir dachte, ich möchte einfach wieder als Journalistin arbeiten.
Und zum Glück haben wir dich im Mediengeschäft zurück und du hast dieses Kapitel hinter dir gelassen. Aber du hast es angesprochen, Gastwirtin, du warst im Ausland, du hast dich selbstständig gemacht, du hast viele verschiedene Dinge in deinem Leben schon gemacht. Bist du eine Ruhelose, der schnell langweilig wird?
Absolut, absolut. Ich brauche immer wieder eine neue Herausforderung und deshalb war meine Selbstständigkeit also zwischen 2015 und 2020 auch so ideal für mich. Also das war wirklich eine fantastische Zeit und ich habe auch zum Glück, ging es mir als freiberufliche Journalistin sehr gut, da ich relativ breit aufgestellt war und all meine Leidenschaften so unterbringen konnte in meiner Arbeit.
Es ist ja interessant, du bist zur FF gegangen, kurz vor Ausbruch der Pandemie. Und rückblickend, sagst du, wow, ich habe richtig Glück gehabt, weil während der Pandemie mit den Moderationen wäre eigentlich vorbei gewesen. Da wäre dir deine Lebensgrundlage entzogen worden.
Ja, das war so eine spannende Zeit. Ich glaube, ich hatte eine Helferin von oben. Vielleicht war es meine Oma, die kurze Zeit vorhin verstorben ist, aber wirklich, die mich bewegt hat, diesen Schritt oder hier zuzusagen. Das war nämlich Anfang Februar und dort gab es zwar in China natürlich die ersten Corona-Fälle, aber in Südtirol, in Italien war es noch kein Thema. Und ich habe dieses Angebot bekommen von Frau Snelli Pichler und dachte mir, wieso eigentlich nicht? Also das reizt mich wahnsinnig, ein Team zu führen, obwohl es mir in der Selbstständigkeit so gut gegangen ist und mir es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber ich dachte mir, das reizt mich, ja okay, ich nehme diese Herausforderung an. Und das war am Ende ein Riesenglück. Ich hatte meinen ersten Arbeitstag als einen Tag vor dem Lockdown.
Verena, Journalismus. Was ist das Tolle am Journalismus? Journalismus ist ja nicht mehr unbedingt ein so erstrebenswerter Beruf mittlerweile.
Leider.
Bei den Jungen.
Leider.
Leider, da bin ich mit dir einer Meinung, absolut. Was findest du so toll am Journalismus?
Also ich persönlich finde wahnsinnig toll, Menschen kennenzulernen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie toll ist es denn, wir gerade, du bist ein absoluter Wirtschaftsjournalist, ich bewege mich als Journalistin auch sehr gerne im Bereich Unternehmertum. Wie toll ist es denn, wir haben die Möglichkeit, in alle Südtiroler, in all die heimischen Betriebe reinzusehen. Wir haben die Möglichkeit, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zu sprechen. Wir erfahren so viel vorab. Also ich finde einfach, dass es ein wunderschöner Beruf ist, unterwegs zu sein, einfach ja, Menschen kennenzulernen.
Mhm, ja, ich gebe dir recht, ich kann das unterschreiben.
Und er ist so vielfältig, unser Beruf.
Ganz genau. Es wird nie langweilig, es ist jeden Tag etwas anderes. Genau, ja, das stimmt. Genau. Zu dir, weg ein bisschen vom Journalismus. Wer dich kennt deine Energie. Mir hat mal jemand gesagt, oh, die Verena ist wie ein Hupfballele. Und ich fand das irgendwo so liebevoll gemeint auch. Kann die Verena am Abend auch mal ruhig und leise sein? Bricht die auch mal zusammen oder ist die immer so?
Nein, die Verena ist nicht immer so, fast immer. Aber was mir schon vielleicht etwas schwerfällt, so zum Beispiel am Abend einfach nur ein Buch zu lesen, da habe ich meine Schwierigkeiten. Also ich bin einfach wahnsinnig gerne am Abend unterwegs, auf Veranstaltungen, auf Events, treffe mich mit Freunden oder ansonsten arbeite ich. Also ich arbeite auch sehr viel abends und runter komme ich am Abend nicht wirklich auf der Couch beim Fernsehen oder beim Buchlesen, sondern eher dann bei der, das mag vielleicht blöd klingen, aber der Hausarbeit. Da denke ich mir so, jetzt muss ich an gar nichts mehr denken beim Bügeln oder beim Putzen, Möbel umstellen, entrümpeln. Also das mache ich wahnsinnig gerne, ja.
Also du bist auch eine, die viel und gerne arbeitet.
Ja, das bin ich schon. Das bin ich schon. Definitiv beides. Und ich bin schon auch sehr verplant. Ertrage es auch nur schwer, wenn meine tägliche To-Do-Liste nicht abgehackt ist. Ich kann vielleicht auch schwer Nein sagen, gerade was Anfragen an Moderationen betrifft. Ich moderiere ja nach wie vor Veranstaltungen. Das war damals auch 2020 der Deal mit FF, dass ich nach wie vor Moderationen übernehme, weil es mir so viel Spaß macht. Und ich denke mir, das bringt auch der FF auch wieder, das gibt wieder was zurück. Das erweitert wieder den Horizont für das gesamte Magazin. Aber zurück nun zur Arbeit. Was ich vielleicht schon auch kann, viele sagen oft zu mir, boah, bist du schon wieder im Urlaub? Ich kann auch sehr gut Auszeiten nehmen. Mhm. Also ich habe so intensive Phasen, gerade September, Oktober, da steht viel an. Und April, Mai, das sind auch so intensive Monate. Und da arbeite ich auch mal jedes Wochenende durch oder am Abend. Und sobald es dann wieder geht, dann nehme ich mir diese Auszeit und ausbrechen.
Planst du das? Also machst du das so, dass du sagst, so jetzt ist viel Arbeit, 2 Monate, aber nachher plane ich mir schon vorab eine Woche ein oder so? Oder sagst du, na, wenn ich dann Zeit habe, dann bin ich halt mal weg?
Ich plane mir das eigentlich schon ein. Zumindest so verlängerte Wochenende. Das ist dann die Motivation.
Ein Anker, ein Anker in der Flut der Arbeit.
Genau. Mhm.
Wo findest du Ausgleich und Inspiration? Und sag mir jetzt bitte nicht bei der Hausarbeit.
Nein, Definitiv nicht. Den Ausgleich, den finde ich so beim fast täglichen Sport, den ich brauche. Ich laufe gerne, bin gerne mit dem Rennrad unterwegs oder so Speedhiken schnell irgendwo rauf. Ich brauche das einfach. Ich bin keine Extremsportlerin, absolut nicht, aber ich brauche einfach so den fast täglichen Sport. Und wenn wir über Inspiration sprechen, auf Reisen. Mhm. Ich reise sehr gerne. Und auch beim Zeitunglesen oder so durch Magazine blättern. Magazine wie Brand 1, Kapital, Manager Magazin sind so Magazine, die ich wahnsinnig inspirierend finde. So täglich die Süddeutsche Zeitung. Leider gibt es die Geosaison nicht mehr, die wurde ja eingestellt. Das war ein wunderbares Reisemagazin und das hat mir so viel Inspiration gegeben, also was Reisen betrifft, was so kleine, smarte Boutique-Hotels betrifft. Also die hatten wunderbare Tipps. Aber auch Magazine wie Vogue, Elle, Myself, Querbeet.
Okay.
Schöner Wohnen. Ich bin sehr designaffin, beziehungsweise interessiere mich für Architektur.
Aber dann hätte ich jetzt auch wieder gerne einen Tipp. Wohin ist die letzte schöne Reise gegangen?
Die letzte schöne Reise nach Griechenland.
Nach Griechenland.
Ich bin ein großer Griechenland.
Auf eine Insel wahrscheinlich.
Genau.
Und auf welche?
Ich war auf Koufonisia. Eine kleine Insel auf den kleinen Kykladen.
Über die Energie haben wir gesprochen. Vor allem bist du ja auch eine Netzwerkerin, ich würde sogar sagen eine begnadete Netzwerkerin. Du kennst viele Leute, die Leute kennen dich und das ist ja nicht zum Nachteil. Was macht aus deiner Sicht eine gute Netzwerkerin aus?
Also Christian, ich würde mich gar nicht als klassische Netzwerkerin bezeichnen, überhaupt nicht. Ich gehe auch auf kein Event oder auf keine Veranstaltung, um irgendeinen Kontakt zu knüpfen, überhaupt nicht. Das wäre mir auch viel zu anstrengend. Ich mag einfach Menschen, ich mag Menschen kennenlernen. Mich freut es dann immer wieder, auf Menschen wieder zu treffen, die ich schon kenne, mit denen zu quatschen. Und in Südtirol haben wir ja nicht so wahnsinnig viele Events. Man trifft sich ja immer wieder, immer dieselben Leute auch. Und was für mich natürlich als Journalistin sehr wichtig ist oder sehr ein Ansporn ist, so ein Event inspiriert. Also ich komme nach einem Event nach Hause mit vielen Inspirationen, das heißt auch mit vielen Ideen für Geschichten, für Porträts. Nur ein Beispiel zu nennen, ich war jetzt kürzlich auf einer Vernissage bei Barth in Brixen. Und ich habe mit 2, 3 Personen gesprochen. Also wir haben einfach über Persönlichkeiten gesprochen. Und am Abend habe ich mir dann diese Liste angesehen und ich bin auf 7 Porträtvorschläge gekommen. Und ich war einfach nur unter Anführungszeichen auf einer Vernissage. Aber das ist einfach der springende Punkt. Nur am Schreibtisch zu sitzen, da kommt keine Inspiration, da bekommt man keine Ideen für Geschichten.
Und die, das rausgehen. Netzwerk, das rauskommt, das ist ein angenehmer Nebeneffekt.
Für mich ja. Ich bin auch auf manchen Netzwerktreffen, aber wie gesagt, ich bin nicht die klassische Netzwerkerin, die mit einer Visitenkarte unterwegs ist.
Du bist einfach gerne unter Menschen.
Ich bin einfach gerne unter Menschen.
Und bist offen für sie, willst sie kennenlernen.
Genau. Und erfahre so eben natürlich vieles.
Kann man, glaubst du, wie soll ich sagen, kann man das lernen?
Sicher kann man das lernen, aber es kann auch sehr mühsam sein, wenn man nicht gerne unter Leuten ist. Mein Problem ist viel eher, ich wäre ja am liebsten jeden Tag auf einer Veranstaltung, auf einem Event und würde gerne neue Menschen kennenlernen. Aber das geht sich einfach zeitlich nicht aus. Man muss sich ja auch, um auf ein Event hinzugehen, entsprechend anziehen, schick machen. Und dann die Nachbereitung, denn man bekommt ja Inspirationen für Geschichten und die muss man dann abarbeiten.
Bist du dann, du sagst, du bist gerne unter Menschen, du bist gerne bei Veranstaltungen, da gibt es aber auch die Tage oder Abende oder vielleicht auch Wochen, wo du sagst, boah, jetzt muss ich einfach mal zu Hause bleiben, weil jetzt wird es zu viel in meinem Kopf. Oder kommt das bei dir nie vor?
Doch, das kommt schon auch vor. Das kommt auch vor, aber da bleibe ich dann nicht wirklich zu Hause, dann nehme ich mir die Auszeit und fahre zum Beispiel eine Woche irgendwo hin.
Wir kommen langsam zum Ende, aber eine Frage, die muss ich dir unbedingt noch stellen. Und zwar möchte ich auf deine Diplomarbeit zurückkommen. Die trug den Titel Aufstiegschancen von Frauen im höheren Management in Südtirol. Hat sich seither, das ist doch eine Weile her, hat sich was geändert in Südtirol?
Christian, das ist eine interessante Frage. Es ist ja schon 20 Jahre her, dass ich genau. die geschrieben habe. Aber ich habe ja erst jüngst durch genau diese Diplomarbeit, weil ich mich mit diesem Thema mal wieder beschäftigt habe, das kommt ja auch in meiner täglichen Arbeit immer wieder vor. Ich habe erst jüngst durch diese Diplomarbeit durchgeblättert und ich muss sagen, die Grundthemen, die sind dieselben geblieben. Wir sprechen nach wie vor davon, dass Vereinbarkeit nach wie vor hauptsächlich Frauensache ist. Die Teilzeitquote von Frauen ist nach wie vor besonders hoch. Das führt zu finanzieller Ungleichheit und weniger Lohn bedeutet weniger Pension, mehr Altersarmut. Also all die Themen. Und Frauen mit Kindern sind nach wie vor in Führungsetagen kaum vertreten. Und das belegt ja zum Beispiel auch, wir haben vor 2 Jahren im Südtirol-Panorama bei den Top 300 Unternehmen eine Untersuchung durchgeführt. Und das Ergebnis war, dass nur 8,7% der 300 größten Betriebe des Landes von einer Frau geführt werden. Das heißt, eine Frau an der Spitze haben. Und ich finde das wirklich bezeichnend. Das heißt, die Themen, die Grundthemen sind dieselben geblieben. Es hat sich aber etwas verändert. Damals noch, zumindest habe ich das in dieser Diplomarbeit noch nicht so stark thematisiert, ist das gesamte Thema Kinderbetreuung. Es heißt nicht, dass dieses Thema heute besser geworden ist, aber es wird thematisiert, es kommt zur Sprache.
Also wir sprechen über das Thema auch Führen von Frauen und es tut sich eine Kleinigkeit, es geht in die richtige Richtung, aber es ist der Weg ist noch weit sozusagen.
Ja, der Weg ist noch weit und wir brauchen aus meiner Sicht vor allem Unterstützung für unsere Mamas im Land. Mhm. Denn problematisch wird es ja immer dann, sobald eine Frau Kinder bekommt. Und das ist ja das Traurige, dass wir allein darüber sprechen, sobald eine Frau Kinder bekommt, wird's tricky, wird's problematisch. Das heißt, wir brauchen ganz dringend neue leistbare Formen der Kinderbetreuung und die dazu passenden Arbeitsmodelle. Mich fasziniert auch immer wieder diese Tatsache und deshalb spreche ich eben über Kinderbetreuung. Wir haben 5 Wochen unter Schul-Kindergartenjahr frei. Wir haben 12 Wochen in den Sommermonaten frei, also zwischen Juni und September. Das sind insgesamt 17 Wochen. In der Privatwirtschaft, wenn beide Elternteile, idealerweise gibt es überhaupt 2 Elternteile, wenn beide ihre 4 Wochen Urlaub freinehmen für die Kinderbetreuung, dann wären wir auf 8 Wochen, dann sind Kinder noch immer 9 Wochen ohne Betreuung. Das muss man sich vorstellen. Und das kann ja nur auf 2 Ebenen abgedeckt werden. Entweder hat man das Glück, ein familiäres Netz zu haben, Großeltern zu haben. Aber wir wissen auch, dass sehr viele Großeltern nach wie vor im Erwerbsleben sind, also noch berufstätig sind. Oder über die Sommerbetreuung, über die Kinderbetreuung, die auch extrem teuer ist. 100 Euro pro Woche pro Kind, nur um ein Beispiel zu nennen. Und das ist vielleicht noch ein günstiger Tarif. Plus die Angebote sind so knapp, dass Mamis um Mitternacht aufstehen, um sich einen Platz zu sichern. Also hier muss dringend was passieren. Das muss Prioritäten in Südtirols Politik bekommen.
Also die Politik ist gefragt?
Die Politik ist insofern gefragt und hier führe ich vielleicht ein Beispiel an. Wir haben genau über dieses Thema jüngst bei den FF-Talks diskutiert und wir hatten zu Gast Alexa Stampfer-Larsson. Sie ist People and Culture Managerin bei IKEA im schwedischen Malmö und ich fand dieses schwedische Modell schon sehr inspirierend. Sie meinte, dass eine familienorientierte Personalpolitik in Unternehmen, in so großen Unternehmen wie IKEA mittlerweile wirklich das wichtigste Employer Branding Instrument ist. Aber Schweden bietet natürlich auch aus staatlicher Sicht wahnsinnige Vorteile. Denn Eltern, ganz egal, ob sie nun ein hohes Einkommen haben, ein niedriges Einkommen, ob arm oder reich, die haben denselben Anspruch auf Volltagsbetreuung. Das heißt, alle Kinder können nach dem Kindergarten, nach der Schule, können in das sogenannte Fritids gehen, also in eine Freizeitbetreuung. Und das ist spannend, das finde ich so spannend. Dort geht es nicht nur darum, die Kinder zu betreuen, sondern dort werden die Hausarbeiten gemacht und dort werden die Kinder zum Beispiel direkt zum Sportunterricht gefahren, direkt zum Eishockeytraining. In Südtirol haben wir den Fall, dass wiederum sind es vielfach Mamis, aber nicht nur natürlich, die zu Transporteurinnen verdammt werden, dass sie ihre Kinder den ganzen Nachmittag von einer Betreuung zur nächsten fahren müssen. Und was noch spannend ist, und das fand ich auch so spannend von Alexa Stampfer zu hören, den Eltern stehen in Schweden 480 Tage Tage zu und wie selbstverständlich nehmen sich die Männer, also auch die Top-Manager, 3 Monate eine Auszeit für ihre Kinder. Und wenn Kinder krank sind, dann werden auch die wichtigsten Termine spontan abgesagt. Aber das funktioniert nur, da der schwedische Staat dafür, also das heißt für die Krankentage der Kinder, die Kosten übernimmt. Also nicht die Betriebe, sondern der Staat.
Verena, das wäre jetzt noch ein großes Thema, aber die
genau,
Zeit...
Genau, hier können wir lange diskutieren. Genau. Hier können wir, das ist ein so großes und ein so wichtiges Thema. Muss vielleicht auch dazu sagen, ich kann das vielleicht auch aus einer externen Perspektive beobachten, vor allem, weil ich mich die vergangenen Monate, Jahre sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ich selbst habe keine Kinder, habe aber sehr viele Interviews und sehr viele intensive Gespräche mit Frauen, mit Mamis geführt, aber auch mit Papis. Und was ich auch wichtig finde in diesem Zusammenhang, es darf in Südtirol zu keinem Geschlechterkampf kommen. Männer, ja, müssen in die Verantwortung genommen werden, aber wir dürfen nicht so weit kommen, dass es zu einem Geschlechterkampf kommt.
Verena, wir kommen zum Schluss, weil die Zeit uns einfach davonläuft. Es hat Tradition bei unserem Podcast, dass wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zum Abschluss 3 Fragen stellen mit der Bitte um ganz, ganz, ganz kurze Antworten, auch in Stichworten, wenn du magst. Und das möchte ich jetzt auch mit dir machen. Welches Talent würde man dir nicht zutrauen?
Welches Talent? Vielleicht wissen viele nicht oder würden mir es vielleicht nicht zutrauen, dass ich sehr gerne gartle. Unkraut jäte, da schalte ich ab.
Welchen Job würdest du machen, wenn du nicht im Mediengeschäft tätig wärst?
Also ich würde definitiv wieder als Journalistin arbeiten, vielleicht allerdings als freie Journalistin auf einer griechischen Insel.
Oder als Gastwirtin mit Strandbar.
Oder ich würde, das wäre eigentlich noch besser, ein kleines B&B auf einer griechischen Insel.
Kann ja noch werden. Aber ja, jetzt ja bist du mal werden. Medienfrau.
Kann ja noch werden.
Und meine letzte Frage, welches war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Der beste Ratschlag, wenn du etwas nicht kannst, dann lerne es. Und diesen Ratschlag, den habe ich 2008 von Kurt W. Zimmermann, also dem ehemaligen Direktor der FF, erhalten, als er mich gefragt hat, Frau Blieger, können Sie Bilanzen lesen? Und ich meinte, nein, ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe jetzt für einige Jahre in München bei Frauenzeitschriften gearbeitet. Ich kann keine Bilanzen lesen. Gut, dann lernen Sie es. Und ich habe mich reingehauen und habe X-Kurse belegt und habe mich mit Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsberatern getroffen und habe mich reingehängt. Und wir haben seither das Ranking der Top 300 Unternehmen im Heft.
Verena, normalerweise stellst ja du die Fragen und umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dich auch bereit erklärt hast, dir Fragen stellen zu lassen. Danke für dieses interessante Gespräch.
Ja, du hast die Fragen so charmant gestellt, dass ich mich auf der anderen Seite auch sehr wohl gefühlt habe. Danke, Christian.
Danke, Verena, und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast laden sollten, dann schreiben Sie mir einfach an christian@swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in 2 Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.